Ich grüße Sie alle herzlich zu dieser Bibelstunde mit dem Wochenspruch: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Etwas Besseres kann uns nicht geschehen. Ich grüße Sie alle herzlich zu dieser Bibelstunde. Aha, das ist nicht das Echo vom Königssee, sondern von Eidlingen. Am Advent gibt es Überraschungen und da müssen wir heute überhaupt drauf gefasst sein. Wunderbar, also die Aufnahme klappt. Ja, und dann möchte ich gleich diesen Psalm lesen, der zum Beginn des Advents gehört, wie die Magnetnadel zum Kompass. Psalm 24. Einzug des Königs der Herrlichkeit. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. Denn er hat sie über den Meeren geschaffen und über den Gewässern fest gegründet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Angesicht sucht, Gott Jakobs, Selah. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Machet die Tore weit, und darum singen wir jetzt: Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit, wir singen drei Strophen, die ersten drei. Der Text ist hier.
Bye.
Tja, bei dieser dritten Strophe haben Sie richtig Gas gegeben. Aber vielleicht hat Sie auch irritiert, dass ich gar nicht mitsinge. Und Aidlinger Schwestern können alle singen. Aber ich habe einfach ein Stimmbandproblem und muss leider nur im Herzen singen. Aber es ist ganz schön laut da drin. Ja. Also, wir haben die Tür aufgemacht und jetzt fragen wir uns natürlich, wie empfangen wir den König eigentlich? Und darum singen wir nochmal ein Adventslied, das innigste vielleicht von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen? Einfach die Strophen, die dastehen. Deinem Namen. Wir wollen Herz und Sinn weit machen, um dich und dein Wort zu hören, in unser Herz dich aufzunehmen und nach deinen Worten tun. Amen. Ich habe gesagt, es gibt Überraschungen. Und ich möchte mit Ihnen das wohl älteste deutsche Adventslied singen. Es ist ein Lied, das vor 1000 Jahren etwa entstanden ist und ein wunderbares Beispiel dafür, wie Menschen sich überlegt haben, wie kann ich in einer gottfernen Welt es einfach erklären, dass der Sohn Gottes angekommen ist. Es ist, was denken Sie, welches Lied? Genau, es wäre jetzt zwar nicht gerade wieder eine schwesterliche Antwort erwartet, also es kommt ein Schiff geladen, da haben wir, glaube ich, ein schönes Bild. Ja, da ist ein kleines Segelschiffchen. Und damit wir das Abenteuer machen, haben jetzt die Empora hat eigentlich schlechte Karten. Sie sitzen dermaßen weit auseinander, aber am Advent ist Barmherzigkeit angesagt. Wir wollen es nämlich in zwei Gruppen singen. Und wenn da nachher steht Empore, dann wollen wir so gütig sein und dass diese Seite hier mit der Empore singt. Die haben das nämlich so schön gemacht, dass im ersten Teil das Bild beschrieben wird. Es kommt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord. Und dann kommt die Erklärung. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Und wir machen das jetzt so, dass also bei den ersten drei Strophen ist es so geteilt. Saal unten, das steht dann da auch, und Empore. In der vierten, das sage ich schon vorab, singen den ersten Teil die Frauen und die Männer antworten. Und fünf und sechs singen wir alles gemeinsam. Ich tue sie ein bisschen reinbringen und Schwester Wiebke führt uns am Klavier. Also,
es kommt ein Schiff geladen.
alle. Das haben Sie vielleicht gemerkt, da ist nämlich ein Taktwechsel drin zwischen dem Bild und der Erklärung. Aber wir haben es gut hingekriegt. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ja, es kommt ein Schiff geladen. Es kommt etwas auf uns zu. Advent. Es ist Advent. Endlich. Trotz allem. Wir singen in den kommenden Wochen wieder die vertrauten Advents- und Weihnachtslieder. Wir schmücken unsere Häuser, wir zünden Kerzen an und das warme Licht hilft uns, die dunkle Jahreszeit hell zu machen. Seit September gibt's in den Kaufhäusern Lebkuchen. Und Sarah Connor tourt mit ihren englischen Weihnachtsliedern durch Deutschland. Alle Veranstaltungen sind ausverkauft und ihr neuestes Album heißt Not So Silent Night, nicht so stille Nacht. Es kommt etwas auf uns zu und das heißt für Christen, wir warten nicht nur auf die Strom- und Gasrechnung. Wir starren nicht nur auf die schlechten Nachrichten. Nein, wir beginnen wieder diesen Weg, der zur Krippe führt. Zum Kind in der Krippe. Wir werden still. Wir gehen in uns. Wir besinnen uns auf Gottes große Taten. Wir sind voller Erwartung. Wirklich? Warten wir nicht schon zu lange auf manche Dinge in unserem Leben und auf die große Zeit, bis Jesus wiederkommt? Wir gehen Jahr um Jahr den Weg zur Krippe und bedenken, dass da etwas auf uns zukommt. Aber ein Menschengeschlecht nach dem anderen wartet und wartet und wartet und es trifft nicht ein, worauf wir warten. Er trifft nicht ein. Der Sohn des Vaters, den ich umfangen, küssen will, trifft nicht ein. Aber deshalb haben wir eben immer noch etwas zu erwarten. Etwas, was unseren Horizont aufreißen wird und weit, weit darüber hinausreicht. Ich lese in Abschnitten den Predigttext. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nämlich die Jünger mit Jesus, nach Bethphage am Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger und sagte zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Die zwei Jünger kriegen große Augen. Wie, sollen wir jetzt zwei Esel für dich klauen? Aber ehe sie das sagen können, sagt Jesus, und wenn euch jemand darauf anspricht, dann sagt, der Herr braucht sie. Aber er wird sie bald zurückschicken. Er leiht sie sich nur, nicht? Er leiht sich die Tiere aus. Wenn wir uns einen Moment das vor Augen halten, damals in Jerusalem war die Stadt überfüllt. Jeder suchte einen Schlafplatz, irgendwas zu essen. Er musste nach dem Weg fragen. Wie in einem aufgescheuchten Bienenstock summt und brummt es dort und die Menge schiebt sich durch die engen Gassen. Und draußen vor dem Tor geschieht diese Szene, ganz unabhängig von dem Betrieb in der Stadt. Jesus braucht die Tiere. Und wir merken, es ist alles für diesen außerordentlichen Einzug Jesu in Jerusalem vorbereitet. Sonst könnte er ja nicht sagen, die Besitzer sind mit einig, wenn ihr diesen Satz sagt, der Herr braucht sie. Es ist so etwas verklausuliert ausgedrückt, braucht er jetzt die Eselin oder den jungen Esel? Viele Ausleger sind der Meinung, dass es der junge Esel ist, auf dem noch nie jemand geritten ist. Er wird als erste Last den Sohn Gottes tragen. Aber wo die Mutter ist, ist auch der Junge. Deshalb müssen beide kommen. Also, es ist alles vorbereitet. Wie, wissen wir nicht. Wie hat das der Heilige Geist gemacht? Wann hat er das gemacht? Ich möchte mal ein Beispiel nennen mit unseren Vorbereitungen. Also seit Wochen eigentlich, ich meine seit April hören wir immer wieder, dass die Artemis 1-Rakete zum Mond fliegen soll. Und immer wieder kam die Meldung, der Start wurde verschoben. Technische Probleme, irgendwas hat gewackelt, irgendein Kontakt hat gefehlt, das Wetter war schlecht, ein Hurrikan kam. Erst jetzt, am 16. November, hat es geklappt. Alles verständlich, alles menschlich. Aber wenn Jesus kommt, wenn er seine Mission erfüllen soll, dann ist alles dafür vorbereitet. Das kapieren selbst Esel. Ich denke manchmal zu kurz und denke, es ist doch nicht vorbereitet. Und dann werde ich überrascht, doch auch in meinem Leben sind Dinge oft schon vorbereitet gewesen. Es ist so ein kleiner Satz, der Herr braucht sie. Und ich frage mich natürlich in dieser Adventszeit, was braucht der Herr von mir in dieser Zeit? Es soll ihm doch alles zur Verfügung stehen. Zeit, Kraft, Geld und Gut. Wenn er es braucht zum Einzug ins Nachbarhaus, in die Flüchtlingsunterkunft, zum Hausbesuch, zum Krankenbesuch, einen Sterbenden begleiten, zum Frauen- oder Männerabend. Herr, binde los, was ich festgezurrt habe und gebrauche es. Es ist mir ernst, wenn ich in der nächsten Zeit wieder öfter singe, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, wollen Sie es mitsprechen? Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Es ist also alles vorbereitet für diesen Einzug. Man könnte viele solche Vorbereitungsgeschichten aufblättern in der Bibel, aber gehen wir mal drei Kapitel weiter. Im Matthäus-Evangelium, da spricht nämlich Jesus von seinem zweiten Kommen. Und dort lesen wir in Vers 27 Folgendes. Wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und meine Lieben, Ich zweifle nicht daran, dass dieser Blitz, dieses Himmelslicht vorbereitet ist. Das wird punktgenau erscheinen, wenn der himmlische Vater zu seinem Sohn sagt, go, jetzt ist der Zeitpunkt da. Dann ist alles dafür vorbereitet. Dann kommt er. Dann erfüllt sich der große Advent, auf den seit Generationen gewartet wird. Er kommt dann auf uns zu. Einige Verse weiter heißt es, zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten, einer wird mitgenommen oder angenommen von Jesus, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen, eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Heute würde Jesus vielleicht sagen, zwei Männer werden zusammen im Büro sitzen. Einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen bringen ihre Kinder zum Sport oder in die Kita. Eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wollen uns dafür bereithalten. Wir wollen auch vorbereitet sein und uns einander auch an diesem ersten Advent 2022 daran erinnern. Wir warten auf ihn und wir glauben und vertrauen, für diesen Augenblick hat Gott alles vorbereitet. Ich möchte aber noch eine andere Sicht anschauen. Ich begleite eine alte Schwester in ihrer letzten Wegstrecke. Und manchmal zitiert sie spontan einen Liedvers, den ich inzwischen auch auswendig kann. Wie bald wird's sein, dann sind in Sicht die Türme. Im Glanz der Ewigkeit erstrahlt die Stadt. Und ich kehr heim. Vorbei sind alle Stürme und rühme den, der überwunden hat. Also es ist nicht nur alles für Jesu Wiederkunft vorbereitet, sondern auch für uns. Die Stadt ist da, der Glanz ist da, die Stürme sind vorüber. Ich lese Ihnen mal, was in Johannes 14 dazu steht. Und in meiner Bibel interessanterweise so. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und dort gibt es keine Mangellage, keine Engpässe. Es gibt genügend Platz. Niemand wird zurückgestoßen, wie im Mittelmeer die Flüchtlinge. Es gibt Licht und Energie im Überfluss. Denn der lebendige Gott wird mitten unter uns wohnen. Es ist alles dafür vorbereitet. Das kommt auf uns zu. Darauf warten wir, besonders im Advent. Diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem hören wir im Verlauf des Kirchenjahres zweimal. Zum Advent lesen wir sie in Matthäus. Und wann lesen wir sie nochmal? Palmarum, zum Beginn der Karwoche und da lesen wir sie nach Johannes. Und damit wissen wir gleich zu Beginn, was die Stunde geschlagen hat und wie dieser Bogen aussieht. Der Mann auf dem Esel zieht als König in die Stadt, in der er am Kreuz sein Leben lassen wird. Und am Beginn des Kirchenjahres denken wir daran, wie er in diese Welt gekommen ist. Das ist völlig unlogisch eigentlich. Die Geschichten passen nicht zusammen. Aber es ist eben die verkehrte Logik unseres sündigen Herzens. Daran werden wir schon am ersten Advent erinnert. Wir brauchen ihn. Und obwohl Jesus weiß, was auf ihn zukommt, erfüllt er mit diesem Einzug ein Prophetenwort. Und das ist mein zweiter Punkt. Er hat einen Dauerauftrag, die Schrift zu erfüllen. Das zieht sich durch die Lebensgeschichte von Jesus wie ein roter Faden. Er sagt schon am Anfang seiner Wirksamkeit: Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also wir wissen, sein Sühnetod für unsere Sünden ist die eine schwere Aufgabe. Die andere ist, die Schrift zu erfüllen. Das, was Menschen durch Gottes Geist über ihn vorhersehen und vorhersagen durften, erfüllte Jesus mit seinem Leben, mit seinem Handeln. Und es lohnt sich, in der Adventszeit einmal nur das Matthäusevangelium daraufhin zu lesen und zu markieren, welches Schriftwort Jesus erfüllt. Ja, es war der Prophet Zacharja, ja, der etwa 500 Jahre vorher prophezeit hat, was auf Jerusalem zukommt. Matthäus zitiert: Sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen der Eselin. Also, Jesus kommt durch dieses sperrangelweit geöffnete Tor, man weiß genau durch welches. Seine Jünger haben Kleider als Sattelersatz draufgelegt und so kommt er. Und wieder geschieht etwas ganz Erstaunliches. Wir lesen, aber eine sehr große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Und die Menschenmenge aber, die vorausgingen und die folgten, schrien Hosianna, dem Sohn Davids: Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ja, meine Lieben, wieder eine Frage. Woher wussten diese Menschenmassen, dass das dieser König ist, den Zacharja vorhergesagt hat? Also Jesus hat keinen Herold vorausgeschickt, auch keine WhatsApp geschrieben, keinen Flashmob organisiert. Und trotzdem wissen die Leute, der ist's. Er kommt durch das Tor und ich meine, es sind schon viele auf einem Esel durch dieses Tor geritten. Aber an diesem Tag wissen auf einmal die Menschenmassen, er ist's. Woher, meine Frage, woher wussten die das? Weil sie die Bibel kannten. Die wussten, was in Zacharja steht. Und weil irgendwie ein Funke des Heiligen Geistes in ihrem Herzen Feuer geschlagen hat. Sie kannten die Verheißungen und Jesus hat ja auch gesagt, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, das ewige Leben da zu finden. Jawohl, sagt er, das ist so und ihr hört darin von mir, diese Schriften geben Zeugnis von mir. Die Heilige Schrift war den Menschen auf den Straßen vertraut. Was gäben wir dafür, wäre das heute auch so? Die kannten ihre Bibel, die wussten um die Verheißungen. Es war ihnen kein verstaubtes Buch, das sie achselzuckend beiseite gelegt hätten mit der Begründung: Sagt mir nichts, passt mir nicht, gefällt mir nicht, passt nicht in mein Leben. Nein, als dieser Mann auf diesem Esel das Tor hereinreitet, wissen Sie, der ist es. Der kommt im Namen des Herrn zu uns, zu mir. Herr Nachbar, zu dir. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Und jetzt gab es kein Halten mehr. Sie zogen ihre Oberkleider aus und legten sie auf den Weg. Roter Teppich war nicht vorhanden. Sie nehmen ihre Oberkleider und bitte, das war eine echte Kleiderspende, denn das waren ja ihre Festtagsgewänder. Das war nicht irgendwie ein verflicktes Tuch, das sie halt wieder aus einer Ecke der Truhe hervorgezogen haben und das man schon längst entsorgen wollte. Nein, es war das Beste, was sie hatten. Ihre Feiertagsgewänder für Passa, die ziehen sie aus und legen sie auf den Weg. Und keiner schreit: Menschenskind, das könnt ihr doch nicht machen. Nein, es geschieht. Und merkwürdig, sie hatten anscheinend auch gar keine Bedenken, dass dieser sanftmütige Eselsreiter nichts ausrichten könnte gegen ihre Probleme. Und ich sage Ihnen, die waren früher auch bedrückend. Entschuldigung, es wird so dunkel, ich weiß nicht, hier unten nicht. Nee, hell genug, ja. Nicht mich beleuchten, hier die Leute beleuchten. Denn ich will wieder eine Frage stellen und das wäre schön, wenn Sie die Antwort wüssten, als Bibelkenner. Ist Ihnen aufgefallen, welches Wort Matthäus nicht zitiert? Und jetzt bitte nicht die Diakonissen zuerst. Aus diesem Sacharja-Text. Ich bin gemein, ich weiß es, klar. Nein, der Sacharja-Text beginnt, Sie sagen jetzt, ach ja, klar. Er beginnt damit, dass es heißt: Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Diesen Anfang lässt Matthäus weg. Heute Morgen habe ich in der geistlichen Musik eine Telemann-Kantate gehört, die hat folgenden Titel: Was ist das für ein jauchzenvolles Gedränge? Herrlich, hä? Was ist das um Jesus für ein jauchzenvolles Gedränge? Und da klinken wir uns jetzt ein und singen auswendig: Tochter Zion, freue dich. Der König kommt sanftmütig. Dieses Gehen habe ich nicht. Habe ich hier Leidensgenossen? Aha, eins, zwei, drei, alle anderen sind sanftmütig. Okay, ich teste es nicht. Können wir den wirklich brauchen? Müssen wir nicht doch auf einen anderen warten? Auf einen, der wirklich Macht hat, zum Beispiel diesen unsinnigen Krieg in der Ukraine zu beenden, der die Steueroasen schließt, der aller Bosheit den Nährboden entzieht, der alle Konflikte lösen kann. Die Mächtigen dieser Welt kommen seit jeher mit Spieß und Lanze, mit Panzer und Raketen, mit Granaten, Gewehren und Geldkoffern. Nur einmal kam einer, unbewaffnet, sanftmütig, arm und auf einem Esel. Das ist dein König. Dein König kommt zu dir. Sanftmütig. Anders kommt er auch jetzt nicht zu dir, nicht zu mir, zu uns. Und das ist eben die Spannung im Advent. Einerseits freuen wir uns, denn wir können sagen, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Andererseits ist da noch was offen. Wir lesen, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Darauf warten wir. Darauf warten wir, dass er die Herrschaft über diese Welt sichtbar übernimmt, dass er diesen Frieden schafft, der ewig währt, dass er ganz stark und klar die Dinge ordnet, die zu ordnen sind. Darauf warten wir. Das erwarten wir von diesem sanftmutigen König, der als Kind in die Welt, als Eselsreiter in seine Stadt kam, der als Mann am Kreuz für uns vor Gott eingetreten ist. Unsere Bibel ist voll von Geschichten des Wartens. Die kann ich jetzt leider nicht alle aufzählen. Große Geschichten. Ich habe gelesen, erst vorgestern, dass Alexei Nawalny im Gefängnis diese Geschichten des Wartens in seiner Bibel studiert. Die Adventszeit ist also nicht nur durchzogen vom Weihnachtston, von Lebkuchen und Tannengrün, von Plätzchen, Duft und Lichterketten, sondern sie ist für uns eine besondere Zeit der Stille und Besinnung. Eine Zeit, in der wir uns wieder neu darauf ausrichten und vergewissern, unser Warten können hängt mit einer widerständigen Hoffnung zusammen, dass Gott die Dinge zu seiner Zeit ändern, lösen, verwandeln wird. Er wird es gut machen. Und es werden sich nicht nur die Dinge ändern, sondern auch die Menschen, wenn Gottes Stunde dafür da ist. Früher fastete man im Advent. Da gab's nichts mit, kann ich mal deinen Teig da schlecken. Es wurde gefastet, man ging in sich und fragte sich, bin ich noch in der Spur? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und die Adventszeit ist auch die Zeit, die uns Zeit dafür gibt. Aber schauen wir nochmal in den Bibeltext. Was rufen denn die Leute da? Was schreien die Leute, die Jesus kommen sehen? Sie rufen nicht Shalom, Friede sei mit dir. Sie rufen nicht Halleluja. Sie singen nicht We shall overcome, wir überwinden. Nein, Hosianna schreien sie. Davon hallen die Mauern der Stadt wieder. Wir sind da beim Fußball, wie so eine Ola-Welle durch die Stadien geht, so geht dieses Hosianna durch die engen Gassen von Jerusalem. Aber Hosianna ist ein Gebet. Hilf, Herr, heißt es eigentlich. Hilf, greif ein, Herr, rette. Und wer so schreit, verlässt sich nicht auf die eigene Kraft und die eigenen Möglichkeiten, sondern eben auf Gottes Kraft. Und wer sich ehrlich macht, verlässt sich auch im persönlichen Leben auf diesen Gebetsseufzer. Wenn sich wieder die alte Rechthaberei durchgesetzt hat, wenn mir wieder der Geduldsfaden gerissen ist, wenn ich ohne Liebe meinem Nächsten gegenüber bin, dann Hosianna. Herr, hilf, verändere mich, es soll nicht beim Alten bleiben. Hosianna in der Höhe, komm in meine Tiefe, hier bin ich. Hosianna, Herr, öffne doch unsere Verständnistüren. Wir bitten um deinen Einzug, deinen Durchzug, den frischen Wind deiner Gegenwart. Aber wir müssen genau lesen, es heißt da Hosianna, dem Sohn Davids. Merkwürdig. Sie beten darum, dass dem Sohn David Hilfe wird oder dass er tut, was zur Hilfe wird, dass er rettet. Hilf doch, rette doch. Wir wissen, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. So verbindet sich die Gebetsbitte mit dem Sohn David und erinnert ihn an seine Sendung, an seinen Auftrag zu retten. Es kommt etwas auf uns zu. Es ist der Sohn Davids. Der ist keine konturlose Idee. Er hat Hand und Fuß. Er kommt in eine Stadt voller Sehnsucht nach Frieden, nach Freiheit, nach erfülltem Leben. Er kommt in eine Stadt voller Widersprüche, voller Abwehrreflexe, wenn es um Gehorsam geht, voller Ausreden, wenn es um Glauben geht. Doch der Hosianna-Schrei verklingt nicht wie ein Glockenton in der Luft. Er ist in dem, der im Namen des Herrn kommt, schon erhört. Deshalb, freu dich, Herz, du bist erhöret, werden wir bald wieder singen. Oder, auf ihr betrübten Herzen, der König ist gar nah, hinweg all Angst und Schmerzen, der Helfer ist schon da. Und darauf sage ich Amen, so ist es. Und wir singen nun als Antwort auf diese Zusagen, die uns Gott in seinem Wort gibt, das Lied: Sieh, dein König kommt zu dir, Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König kommt zu mir, sieh, ich öffne dir die Pforte, zieh mit deiner Sanftmut ein, was du findest, das sei dein. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass über unserem Leben die Zusage steht, dein König kommt zu dir. Du kommst mit deinem Frieden, um unseren Unfrieden zu vertreiben. Du kommst mit deiner Gerechtigkeit, um uns von Selbstgerechtigkeit zu erlösen. Du kommst als Helfer, um uns herauszuretten aus Hilflosigkeit und Begrenzung. Wir danken dir, dass du in unserem Leben alles vorbereitest, auch die kommende Woche. Das, was uns schon Sorgen macht, siehst du und weißt hineinzutreten. Wir danken dir, dass du unser Hosianna hörst, wo und wann und wie wir es dir sagen. Wir vertrauen dir, wir loben und preisen dich mit einem erfüllten und gefestigten Herzen. Amen.